Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie sind herzlich eingeladen, ein Gespräch mit dem Kulturjournalisten, dem Dozenten und Sachbuch-Bestseller-Autor Harald Jener frohen Herzens zu genießen. Und warum rede ich so komisch? Warum rede ich von frohen Herzen? Weil ich das gelesen habe, dass in Wirtschaftswunderzeiten unter anderem auch dieser Ausdruck verwendet worden ist. Das habe ich in dem tollen Buch von Harald Jener gelernt über die Zeit des Wirtschaftswunders, die er beziffert zwischen 1955 und 1967. Da haben die Leute frohen Herzens zum Beispiel HB-Zigaretten geraucht. Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Diese Art zu sprechen, Herr Jena, als Sie sich mit dem Buch beschäftigt haben, hat Sie das befremdet oder sagen Sie als jemand, der immerhin da reingeboren ist in diese Zeit, naja, es war mir schon vertraut?
Ja, das hat mich schon begeistert, weil ich gute Erinnerungen daran habe und weil ich auch gemerkt habe, wie sehr das ein Wunschbild ist, dieses grusame Genießen. Und in Wahrheit war diese Zeit wahnsinnig hektisch, unglaublich anstrengend, auch stressgeplagt. Und das HB-Männchen ist ganz typisch dafür. Der ärgert sich ständig, der Stress kumuliert, dann geht er in die Luft, dann kommt der starke Arm und holt ihn wieder zurück und sagt dann, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Und ganz deutlich diese Asbach-Werbung, wenn einem also Gutes widerfährt, das ist schon ein Asbach-Uralt. Und dann lehnt er sich so zurück, genießerisch.
Diesen Schwenker.
Ja, der Schwenker und dann wird nochmal so leicht ist der Weinbrand angeschaut und so. In Wahrheit haben die Leute das gekippt, ganz hastig.
Ja, Sie haben das nachgezählt. Ich glaube, 14 Liter Alkohol haben die Deutschen damals getrunken, in dieser Zeit, über die wir reden. Ja. Ich glaube, das sind heute, die Zahl haben Sie auch angegeben, 8 Liter oder sowas. Also die Deutschen trinken ja nach wie vor, das kann man ja beobachten.
Ja, oder so um die 10, jedenfalls fast, also ein Drittel weniger, über ein Drittel. Das ist schon eine Menge. Und dazu kommt ja ganz viel Schwarzgebrannter noch dazu, der gar nicht mitgezählt wurde.
Richtig, das, was die Leute im Keller hatten und genau. So weiter oder in der Schrebergartenlaube. Jetzt könnte es sein, uns gucken jüngere Leute zu. Wir beide reden, weil wir es kennen, vom HB-Männchen. Das HB-Männchen, was Sie gerade beschrieben haben, diese Explosionsszene, dieser Wutausbruch. Und der wird, das ist aus heutiger Sicht ja fast überhaupt nicht mehr vorstellbar, bekämpft mit einer guten Zigarette, ja. HB. Die Marke gibt es natürlich auch nicht mehr. Das ist, daran merkt man, wie lange das, obwohl es so lange nicht her ist. Sie sind da geboren, ich bin kurze Zeit später geboren. Es ist so lange eigentlich nicht her und trotzdem weit weg, oder nicht?
Wahnsinnig weit weg, wenn man sich vorstellt, wir hatten viele Werbungen, die noch gereimt war. Also damit das so was bildungsbürgerlich Getragenes hatte, die Gogomobil-Werbung, der Wagen da, in dem sie sitzen, kann nur ein kluger Mann besitzen. Und sowas kann man sich natürlich gar nicht vorstellen, dass man heute irgendwie den neuen VW so bewerben würde. Das ist, und so dieses getragen Bildungsbürgerliche, so, das ist schon, also kommt einem Lichtjahre weit weg vor. Dann kam der Kemmelmann, da wurde es dann schon rauer, ne? Der Marlboro-Mann, der Kemmelmann mit seinen abgelatschten Sohlen und so weiter, dann kamen andere Typen. Und die sind schon dann heutiger. Das kam so in den späten 60ern.
Wenn wir aber, das beschreiben Sie so wunderbar, das ist eine der vielen wunderbaren Beschreibungen. Sie sagen, die Deutschen sind zu Ohrenwesen geworden ab einem bestimmten Zeitpunkt, bevor das Fernsehen kam, weil wir sitzen jetzt tatsächlich hier mitten in einer Technologie, wo damals viele Leute gesagt haben, das wird sich nicht durchsetzen. Auch habe ich auch bei Ihnen gelernt, sind letztendlich nur sprechende Passbilder. So ist das damals besprochen worden. Aber bleiben wir mal bei den Ohrenwesen. Also Radio, ganz große Sache. Mein Vater zum Beispiel hat mir immer erzählt, dass wenn Francis Durbridge Hörspiele zu hören waren, Paul Temple, dass dann die Straßen leer gefegt waren. Das heißt, die Leute, Sie sagen das auch im Buch, wohin mit den Händen, die Leute haben zu Hause gemeinsam gesessen und haben etwas zugehört. Wenn man sich das heute vorstellt, wenn Sie sich das heute vorstellen, ist das mindestens ein Moment gewesen, wo Sie sich in eine solche Situation zurückwünschen. Dass Leute zusammensitzen und hören was gemeinsam an. Keiner machte irgendwas. Handy gab es nicht, hat keiner in der Hand gehabt.
Ja, das ist natürlich eine wunderbare Situation, die so zur Idyllisierung natürlich auch verleitet. So die traute Familie, die gemeinsam im Kreis sitzt, also um den Tisch rum und nicht einfach aufgereiht wie im Kino vor dem Fernseher und lauscht. Das Irre ist, dass wenn man so einem Hörspiel zuhört, beispielsweise, dann ist das ja, der Hörsinn ist so hyperaktiv, die anderen Sinne sind lahm. Man muss sich, um das zu kompensieren, mit irgendwas zu beschäftigen. Sodass früher irgendwie jeder was macht, irgendeine Handarbeit. Und das ist schon interessant, dieses ständige Tun beim Hören. Und das hat sich natürlich vollkommen geändert. Also der Fernseher, der beschäftigt viel mehr Sinn, ja, also zumindest noch den Augensinn dazu. Und dann kann man sich einfach so berieseln lassen. Das ging beim Radio schlechter.
Und Sie haben auch dafür eine sehr interessante, haftbleibende Beschreibung gefunden, weil Sie schreiben in Wunderland, die Leute, die Familien haben da nicht mehr sich selbst gegenüber gesessen, sondern sie saßen alle gemeinsam gegenüber des Fernsehgerätes. Also auf der anderen Seite, wie konnte das eigentlich sein, wenn man heute... Denken wir darüber nicht mehr nach. Heute sind wir schon in der nachlinearen Phase des Fernsehens eigentlich, wobei ich das vielleicht im linearen Fernsehen nicht so laut sagen sollte. Aber wir sind in einer ganz anderen Entwicklungsphase. Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden, warum das so gut funktioniert hat in dieser Zeit?
Ja, der Fernseher gruppierte natürlich erstmal die ganzen Wohnzimmer um. Es wurde wirklich umgestellt. Vorher der Tisch in der Mitte, man saß drumherum und jetzt gibt es, wie gesagt, diese mehr oder weniger zur Zuschauerreihe zusammengestelltes Mobiliar. Und dann ist der Fernseher natürlich schon wahnsinnig spannend, weil man sich selber auch kennenlernt. Also die Deutschen lernen sich durch den Fernseher neu kennen. Deshalb auch die ganzen Familienserien zu Gast. Bei den Nachbarn, bei Familie Hesselbach oder die Unverbesserlichen. Eine Serie des SFB, also vormals RBB, hieß Die Jedermannstraße. Und so ging es im Fernsehen um Jedermann. Und deshalb nenne ich das Fernsehen in dem Buch auch eigentlich Nahsehen. Also man sieht neu so in die nächste Nachbarschaft und lernt sich neu kennen. Das war auch bitter nötig, weil die Bundesrepublik als halbes oder dreiviertel Deutschland ja als künstlicher Staat empfunden wurde, so aufoktroyiert durch die Alliierten mit so einer komischen Hauptstadt Bonn, wo die meisten noch gar nicht waren und man fremdelte so mit dem Land. Also die neuen Bundesländer kannte man auch nicht so genau, wo hört Nordrhein-Westfalen auf, wo fängt Rheinland-Pfalz an und so musste man alles neu kennenlernen und so gab es beispielsweise diese Show, wo die Städte so gegeneinander antraten, zu Wettkämpfen und immer unterbrochen durch Interviews, wo man sich so miteinander bekannt machte.
Also natürlich auf eine Art und Weise auch da, aber des Auftretens, die wir heute nicht mehr kennen, die jüngere Leute nicht mehr kennen werden, zum Beispiel die Ansagerinnen, die es gab. Das heißt, wenn das jetzt noch so wäre wie damals, hätte vorher eine aparte Frau gesessen, hätte gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie nun ein Interview mit dem Schriftsteller, dem Dozenten und Kulturjournalisten Harald Jena bei Phoenix persönlich, ist ja zu Gast bei Jörg Thaddeus, hätte vorher jemand angesagt. Wie wir heute wissen, man kommt ohne aus. Sie begründen, warum es das gab, dieses Ansagerinnen. Wesen.
Weil es war, damit überhaupt Frauen zu sehen sind. Das Fernsehen bestand ja fast nur aus Männern. Also wenn Sie an Werner Höfers Polit-Talkshow-Runde denken, nur Männer in den Shows, außer im Publikum nur Männer zugange. Und so waren wenigstens die Frauen fürs Ansagen da. Sie geleiteten so in das Programm.
1955 bis 1967. Das ist beschrieben, diese Zeit, diese Phase der Geschichte ist beschrieben. Und zwar in Dokumentarfilmen geht das immer ganz schnell. Also da kommt die Währungsreform, Gründung der Bundesrepublik, Isetta-Kabinenroller, dicke Würste, Nierentische, alle sind dick. Sie sagen es im Buch auch, dick sein ist ein mehr oder weniger ein Prestigegewinn. Tatsächlich, Sie beschreiben das jetzt aber ganz anders. Sie beschreiben das als hektische Zeit. Meine Großeltern haben das immer auch so beschrieben als, ja, wir haben im Krieg so viel gelitten und dann wurde es endlich besser. Aber das liest sich so, als hätten die einfach gesagt, um Gottes Willen, wir müssen das alles vergessen, was hinter uns liegt. Und wir müssen so viel arbeiten, wie wir irgendwie können.
Ja, es wurde natürlich besser, es wurde aber auch besser, weil unendlich viel gearbeitet wurde. Also wir hatten offiziell die 48-Stunden-Woche, tatsächlich wurden 50 Stunden gearbeitet und dazu kamen noch viele Überstunden, die gar nicht aufgelistet waren. Und die Unternehmen, die warben um Arbeitskräfte mit der Versicherung, bei uns könnt ihr so viel Überstunden machen, wie ihr wollt. Das heißt, man arbeitete wirklich sich bis in die Erschöpfung und um wieder runterzukommen, waren eben diese Unmengen Alkohol auch nötig. Und dann arbeitete man schnell. Man riss sich um die Akkordschichten, also in denen möglichst schnell, möglichst viel weggearbeitet wurde. Und dann ist diese Zeit, obwohl es immer linear bergauf ging, natürlich keine stressfreie und auch keine krisenfreie Zeit. Wir haben die Kohlenkrise, das Öl löst als Energieträger Nummer eins die Kohle ab und es entstehen wahnsinnig viele Arbeitslosigkeit unter den Bergleuten. Wir haben die Supermärkte und den Versandhandel, der die Einzelhändler in die Pleite treibt. Da gehen also Hunderttausende von
Edeka,
Einzelhändlern.
Sie schreiben, dass Edeka sagt zuerst, nein, das machen wir nicht mit, dieses Supermarktgeschäft. Wir bleiben bei dem Kolonialwarenladen. Erklären Sie auch nochmal, auch aus heutiger Sicht natürlich ein untragbarer Begriff eigentlich. Ja. Und Edeka sagt zuerst, das machen wir gar nicht mit. Und Spar zwingt die Leute, das zu machen, weil wir nehmen ja heute Supermärkte als gegeben.
Genau.
Das wollen Sie nicht.
Nein, Spar beispielsweise zwingt also die Einzelhändler dazu, den ganzen Laden umzubauen. Dazu müssen sie Kredite bei Spar nehmen. Also sie legen sich da wirklich so ein Halseisen um den Nacken, geraten in ungeheure Abhängigkeit. Und ob das sich wirklich lohnt, ist dann die große Frage. Das heißt, dann sinkt also in vielen Fällen einfach das Einkommen. Dann kann man sich keine Angestellten mehr leisten. Das heißt, man muss dann die Buchhaltung selber machen, nach der Buchhaltung noch selber den Laden putzen. Das heißt, viele von diesen kleinen Händlern, die arbeiten 14, 16 Stunden.
Was Sie jetzt noch nicht gesagt haben, Herr Jena, was ist das Ziel?
Ist Stress.
Aber was ist das Ziel? Warum stressen sich die Leute so? Weil sie merken, dass sie... Wenn Sie sich nur genug anstrengen, so wird uns das ja heute erzählt, wenn Sie sich nur genug anstrengen, sind Sie an einem Wunder beteiligt oder warum machen die das?
Es gibt natürlich eine neue glitzernde Warenwelt, die ungeheuer verführerisch ist. Es gibt den Traum vom eigenen Auto, von der größeren Wohnung. Die Leute wohnen noch wahnsinnig beengt. Das ist eine Riesenbelastung, wenn man zu viert, also in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung, haust nie eine Rückzugsmöglichkeit. Und dann träumt man natürlich von einem eigenen Raum, wo man auch mal für sich Radio hören kann, ein Programm, was die anderen eben nicht hören wollen und so. Dann die Ferienreise, das ist ein Traum, der die Menschen über Jahre begleitet. Die erste Ferienreise nach Italien, dafür spart man und dafür arbeitet man auch. Und dann?
Aber Sie haben das ja selber übrigens mitgekriegt. Das heißt, ich könnte Ihnen jetzt sagen, lassen Sie uns was Nostalgisches zusammen essen aus Ihrer eigenen Geschichte. Wir gehen irgendwo hin, bestellen für Sie Spiralnudeln mit warm gemachten Pflaumen und Würstchenstücken. Köstlich. Haben Sie damals gegessen und normal gefunden, offenbar?
Weil Ihre Mutter, ich habe das steht nicht normal gefunden. Das ist das Essen meiner Mutter. Meine Mutter ist eine Lehrerin gewesen und gleichzeitig eben Mutter und Hausfrau. Wir hatten eine Haushaltsgehilfin, aber sie war schon wahnsinnig gestresst und sie kochte nicht gerne unter diesem Zeitdruck. Und dann hatte sie eben diese Spiralnudeln gemacht und dazu so eine Soße aus warmem Pflaumenkompott. Und daneben so ein Würstchen gelegt. Also, und das war schon ziemlich schaurig. Und das Schaurigste war, mein Vater kriegte, weil er so gerne Fleisch aß, manchmal als Fleischersatz so eine Scheibe Brot und dann kippte sie so warm gemachte Bratensoße aus der Tüte drüber. Das war so dann sein Schnitzel.
Aber kommen wir nochmal darauf zurück, auf den Begriff Wunder. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann sagen Sie es entweder explizit oder es deutet sich einfach an. Es ist kein Wunder gewesen. Es ist nicht, also Wunder bedeutet ja, irgendetwas geschieht einfach so. Und ich meine, es ergibt sich schon aus dem, was Sie jetzt erzählt haben bisher, Herr Jena. Die Leute wollten das unbedingt aber auch deswegen, weil ihnen alles andere ja nicht mehr einfallen konnte im Sinne von, oh, wir werden an eine große politische Idee zu glauben beginnen oder wir werden jetzt wahnsinnig religiös werden, weil sie das ja alles in irgendeiner Art von Verbrämung 12 Jahre lang erlebt haben.
Also man lebte nach dem Krieg in einem geistigen und ideologischen Vakuum, in einem Gefühl der Sinnlosigkeit. Und das war noch eigentlich das Beste, was man sagen konnte. Man floh also von einer Depression, die einen einholen musste, sobald man an die jüngste Vergangenheit dachte, in also ein zum Teil fast besinnungsloses Arbeiten. Also Hannah Arendt hat das wunderbar beschrieben. Sie sagt, in Deutschland ist so das alte Ideal des Produzieren eines Gegenstands verschwunden. Stattdessen gibt es so eine besinnungslose Geschäftigkeit, als würden die Leute irgendwas und irgendwem davonlaufen. Und sie laufen natürlich den Gedanken an die Vergangenheit davon und sie füllen dieses Vakuum mit dem neuen Ideal, dem Fleiß der Verausgabung von sich selbst, von Arbeit. Und daraus entsteht dann natürlich auch die Werte, die dann irgendwann konsumiert werden wollen und müssen. Und dann lernen diese Deutschen so langsam das Genießen. Aber sie lebten vorher in einer Gesellschaft, die vom Nichts angeweht war, schreibt beispielsweise der Redenschreiber von Ludwig Erhard. Und Dahndorf sagt, es gibt kaum jene Gesellschaft, der ihre Mittel Glieder so ratlos gegenüberstanden wie die Nachkriegsgesellschaft.
Aber da war ja was anderes als nichts. Vorher waren diese 12 Jahre gewesen. Und auch da erinnere ich mich, wenn ich mit älteren Menschen gesprochen habe, da gab es ja unglaublich viel Selbstmitleid. Also wir waren ganz arm, dann kam Adolf Hitler, hat die Wirtschaft in Schwung gebracht, dann waren wir immerhin nicht arm, aber dann hat er uns den Krieg eingebrockt. Dann wurde der Krieg ganz schrecklich, wir wurden schlimm bombardiert und irgendwann ging es dann wieder aufwärts. Aber die Menschen haben die ganze Zeit sich immer nur beschrieben als Objekte eines schweren Schicksals. Und so wie ich das bei Ihnen jetzt auch nochmal neu aufgeschrieben gelernt habe, ist denen ja irgendwann aufgefallen, oh, es könnte ja sein, dass wir da mitgemacht haben. Also ich glaube 1944 hatte die NSDAP mehr als 8 Millionen Mitglieder. Ja. Wir haben im Moment, ich glaube die Zeit hat das angestoßen, dass man Zugang hat zu den Archiven, kann nachgucken, welche Angehörigen waren denn in der NSDAP. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die denken, oh, meine Großeltern alle auch, keine große Überraschung. Also wann ist den Leuten aufgefallen, da war ja was? Da war was Schreckliches, da war eine Jahrhundertkatastrophe und wir haben sie mitverantwortet.
Ja, es gibt, man spricht zu Recht von diesen langen Jahren des Schweigens. Das wurde immer mal wieder unterbrochen, zum Beispiel durch auch die Fernsehserie Am stillen Strand der Spree nach einem bekannten Roman. Da kommt so eine 20-minütige Erschießungsszene vor, ich glaube schon in den frühen 50er Jahren, 54 oder so. 20 entsetzliche Minuten, wo Juden erschossen werden durch so ein litauisches Bataillon, aber unter deutscher Führung der SS. Und das hat damals für eine Menge Empörung, aber auch Nachdenklichkeit gesorgt. Und so wurde dieses eigentlich bleierne Schweigen immer wieder mal unterbrochen. Und fundamental 1961 durch den Eichmann-Prozess in Jerusalem. Das war ein Riesenmedienereignis, von Israel bewusst auch so aufgezogen. In Deutschland wurde zweimal in der Woche über viele Monate hinweg aus Jerusalem berichtet von dem Prozess. Und zwar sehr intensiv und gründlich. Und da wurde mal endlich nicht nur der Fokus auf die sogenannten Hauptschuldigen, auf diese kleine Nazi-Clique gelegt, sondern auf die vielen, vielen Helfershelfer in der Bürokratie natürlich auch vor allem.
Aber hätte man nicht auch auf dieses Wirtschaftswunder Republik zeigen müssen? Weil Sie schreiben das ja auch auf, das ist ein Satz und das ist trotzdem eine furchtbare Zahl. Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt, der dem Mossad den Hinweis gegeben hat, der Typ ist unter dem Namen Clement, verbirgt sich Alf Eichmann in Buenos Aires. Der hat den Tipp deswegen an den israelischen Geheimdienst gegeben, weil er seinem eigenen, als Generalstaatsanwalt in Hessen, weil er dem eigenen Bundeskriminalamt Kriminalamt nicht vertrauen konnte, aus guten Gründen. Sie schreiben diese Ziffer auf, von 47 leitenden BKA-Beamten waren 33 bei der SS gewesen. Wir reden über das Jahr 1958, 59, 60, 61 hat der Eichmann-Prozess dann schließlich stattgefunden. Das ist doch eine Sache, die aber in Ihrem Skandalgehalt dann höchstwahrscheinlich in der breiteren Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen worden ist.
Nein, das fanden die Leute ziemlich normal. Und auch,
normal, normal.
Ja, und auch die Sozialdemokratie hat sich ja außer einigen Protesten am Rand, aber im Grunde genommen mit all den Gesetzen abgefunden und sogar eingewilligt, bereitwillig, die alliierten Verurteilungen von SS und NSDAP-Angehörigen aufgehoben hatten. Die SPD hat da bereitwillig mitgemacht, weil sie auch Teil dieses Schweigekartells werden wollte. Und man muss sagen, die einzigen, die ständig den Finger drauf gelegt haben, war die DDR. Und dass es eben von außen kam, diskreditierte diese Form von Aufklärung auch wieder, sodass es den Leuten relativ leicht war, zusammenzuhalten und so sich gegen so einen hartnäckigen Aufklärer wie Fritz Bauer zu schützen. Und Fritz Bauer war nun ein Mann, der sich nicht so leicht abschütteln ließ. Und dem ist es eben zu verdanken, dass es dann 3 Jahre später zu diesen ebenfalls sehr breit angelegten Auschwitz-Prozessen kam, die nochmal für viel Diskussion auch dann in den Familien sorgten, ne? Wo dann wirklich die Kinder, die Eltern fragen, was habt ihr da eigentlich gemacht? Habt ihr das gewusst? Wie habt ihr dazu gestanden? Wie war euer Beitrag dazu? Und das waren zum Teil qualvolle Mittagessen.
Das ist ein tolles Roman darüber, Deutsches Haus. Sie gerade DDR gesagt haben, ist meine Lieblingsansage, habe ich auch aus Ihrem Buch, aus dem DDR-Fernsehen. Liebe Eltern, ich möchte Sie herzlich bitten, Ihre Kinder um 16.30 Uhr an das Gerät zu rufen. Wir bringen dann, was weißt du über deine Freunde in der Sowjetunion? Also eine herrliche Programmansage. Eine ganz wichtige Sache. Jena, ich habe viele Beschreibungen gelesen über das Ruhrgebiet, das tatsächliche pulsierende Herz dieses industriellen Wunders mindestens. Aber die Beschreibung bei Ihnen ist so eindrücklich, weil Sie beschreiben, man konnte eine Stunde, bevor man das Ruhrgebiet, wo Sie auch aufgewachsen und geboren sind in Duisburg, bevor man das erreichte, sah man das schon, weil es so furchtbar verqualmt war, verdreckt war, verrußt war, vergast teilweise auch, was Sie beschreiben, Kinder, denen übel geworden ist. Was haben denn die Leute damals angenommen, wo diese Umweltgifte, wo alles das, was die da ökologisch anrichten, ohne dass es den Ausdruck damals schon gab. Was haben die denn gedacht, wo das alles hingeht?
Zunächst mal in die Wäsche. Das war für die Leute das größte Problem. Man hing die weiße Bettwäsche auf und wenn die nicht schnell genug trocken war, dann war sie grau und an vielen Teilen dann eben auch schwarz. Tatsächlich wieder so verrußt. Dann wussten die Bergleute und ihre Angehörigen, dass es in der Lunge landet. Also die berühmte Staublunge, die viele Bergleute nach 15, 20, 25 Jahren krank machte und eben zum vorzeitigen Tod führte. Weiter dachte man nicht darüber nach. Man wusste, der Himmel ist relativ düster, es kommt nicht so viel Licht durch, wie durchkommen sollte. Aber was das fürs Klima anrichtet, was das für den Planeten bedeutet, das wusste damals niemand. Und insofern war auch Willy Brandt, der ja mit dem blauen Himmel über der Ruhr Werbung machte, für den war eben der blaue Himmel, also die sichtbare Verschmutzung zunächst mal das Wichtigste. Aber wie sehr wir diesem Planeten zugesetzt haben, das hat damals niemand gewusst.
Also Sie beschreiben in Ziffern die Sprünge im Energieverbrauch, also wie rapide der Energieverbrauch logischerweise angestiegen ist tatsächlich. Und das jetzt hat die Ampelregierung schon tatsächlich ein neues Wirtschaftswunder, ein grünes Wirtschaftswunder versprochen, was, wie wir wissen, nicht eingetreten ist. Diese Regierung, die gerade amtiert, wartet, glaube ich, nicht mehr auf ein Wunder, aber doch mehr als nur einfach plus 0,5% Wirtschaftswachstum. Würden Sie denn sagen, nachdem Sie das jetzt alles nochmal aufgeschrieben haben, dass man sich das ökologisch eigentlich erlauben kann, jetzt richtig aufs Gas zu gehen und zu sagen, boah, wir müssen richtig reinhauen, noch mehr arbeiten, mehr produzieren, das Wirtschaftswunder von 55 bis 67 nachbauen?
Nein, wir können uns, natürlich brauchen wir Wirtschaftswachstum. Wir müssen auch wieder wettbewerbsfähig werden. Aber ein neues Wirtschaftswunder könnten wir uns überhaupt nicht leisten. Also das würde der Planet auch nicht verkraften. Unsere Gesundheit nicht und unsere Zukunft nicht. Wir würden uns damit wirklich alle Zukunftschancen rauben. Denn wenn der Energieverbrauch von damals bedeutete natürlich auch eine unendliche Verschmutzung. Und wenn man sich anschaut, die Belastung mit allen möglichen Giften ab 57, 58, 59, die leiten im Grunde genommen einen neuen Abschnitt der Erdgeschichte ein. Also viele Erdgeschichtler sprechen ja dann von einem neuen Abschnitt, in dem eben erstmals eine Spezies der Erde diesen Planeten so prägt und so verändert, dass der Erdball quasi aus seinem naturgeschichtlichen Verlauf hinaus katapultiert wird. Und das beginnt in Mitte der 50er Jahre.
Aber um das nicht auf sowas so düster enden zu lassen, was ja trotzdem faszinierend ist, ist der Erfindungsgeist der Leute. Und da ich oder andere Leute, die sich Politik angucken, hat man heute natürlich teilweise Zweifel, wenn man das Gefühl hat, die Deutschen glauben eigentlich, dass ihnen muss immer von außen geholfen werden. Sie machen Luxusurlaub, 30.000 Leute im Februar im Persischen Golf, dann bricht der Krieg aus, wo ist Wadefuhl, dass wir Flugzeuge haben und hier weggebracht werden, der Spritpreis steigt, wo ist die Regierung, die uns das bezahlt und so weiter. So kann man das immer fortsetzen. Hier, Werner Otto, Versandhaus, später Imperium, bringt als erstes Mal, um sein Geschäft in Gang zu bringen, jeden Tag 14 Paar Schuhe zur Post. Das ist der Anfang seines Versandhandels. Glauben Sie, dass so ein Geist, woher kommt der? Muss der aus den Leuten kommen oder kann der von außen implantiert werden, reingepustet werden? Wie kann das gehen?
Ja, ich glaube, man lernt in dieser Zeit, die ja mit einer großen Not beginnt, dass man nur aus eigenen Kräften da wieder rauskommt. So gut es eben geht. Wenn man gar nicht kann, helfen einem vielleicht die anderen. Aber irgendwie ist man zunächst mal selber dafür verantwortlich, dass mit den anderen zusammen diese Karre wieder aus dem Dreck kommt. Und diese Mentalität, die prägt schon diese gesamte Aufschwungszeit. Das heißt, man weiß, dass all das, was man konsumieren kann und was man an Sicherheit beispielsweise genießt, an Rente und so genießt, dass das irgendwie erarbeitet werden muss. Und zwar irgendwie von allen, also auch von mir. Und dieser Zusammenhang zwischen dem einzelnen Leben und dem Verdienst und der Leistung aller, der ist damals sehr, sehr klar gewesen. Und daraus resultiert auch ein großer Optimismus, weil man weiß, man hat seine Handlungsspielräume. Man ist kein Spielball irgendwie fremder Mächte, sondern man das, was ich tue, hat vielleicht eine kleine Wirkung, aber es hat eine Wirkung. Und dieser Geist ist schon phänomenal.
Also, aber das kann man kann das nicht politisch beschließen. Ich kann nicht beschließen als Bundeskanzler Thaddeus, wir machen jetzt wieder Wirtschaftswunder.
Und die Leute das machen kann das man halt nicht, aber man kann natürlich zumindest mal beschließen, und zwar ernsthaft gegen alle Widerstände dieses Land wirklich zu entbürokratisieren. Wenn ich mir überlege, 55 stellt man fest, die Frauen arbeiten jetzt auch noch zu zwei Dritteln und wir haben immer noch zu wenig Arbeitskräfte. Also brauchen wir Arbeit von außen. Und was passiert? Innerhalb von 2 Wochen beschließt man, eine ganze Abteilung des Arbeitsamtes nach Italien zu verlegen. Man regelt das mit dem italienischen Staat. Und dann wird in Verona vor Ort zusammen mit dem italienischen Arbeitsamt Arbeitskräfte angeworben aus dem Süden. Die Listen der Unternehmen liegen vor. Da ist genau aufgelistet, wir brauchen Leute mit viel Fingergeschick oder wir brauchen viel Muskelkraft. Und dann werden sie zu Tausenden in Sonderzügen nach Deutschland gebracht. Das Ganze ist zwischen dem Beschluss und der Realisierung liegen vielleicht 2-3 Monate. Und diese Geschwindigkeit und dieser Pragmatismus auch, erstmal ausprobieren und dann dann gucken wir mal, ob das klappt. Also das würde man sich heute, glaube ich, wünschen.
Hat sein eigenes Kapitel im Haus der Geschichte in Bonn, kann jeder mal angucken, wie das dann tatsächlich gelaufen ist für die Leute, die nach Deutschland gekommen sind. Sie beschreiben das auch. Also es hat dann, die Leute sind gekommen, es hat Jahrzehnte gedauert, bis sie nach ihrem Glauben auch in Deutschland beerdigt werden konnten.
Richtig.
Also eine irre Geschichte, genau. Ein unglaublich lohnenswertes Geschichtsbuch. Herr Jena, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Vielen Dank, alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen, war schön mit Ihnen.
Super.